Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Wie gut habt ihr heute geschlafen? Seid ihr ausgeruht und erholt oder trotz der Zeit im Bett total erschöpft? Schlafen, das wissen wir alle, ist überlebenswichtig und eigentlich auch etwas Schönes. Aber für gewisse Leute wird der Schlaf zum absoluten Albtraum. Nämlich dann, wenn man einfach nicht kann schlafen.
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Das ist Scientainment mit Daniel Fanslau.
Im Durchschnitt schlafen erwachsene Schweizerinnen und Schweizer unter der Woche 7,5 Stunden pro Nacht. Das sind 30 Minuten weniger als noch vor 30 Jahren. Aber nicht für alle sind die Stunden im Bett gleich erholsam. Was die Leute in der Nacht wach behalten, das zeigt eine kleine Umfrage von uns.
Einfach zu viel los im Hirn. Zu viel Gedanken und es ist gar nicht so Sorge oder ich muss nur das machen oder das machen, sonst hätte einfach nicht können abschalten. Ja.
Manchmal muss man aufs WC, manchmal ist es so, dass man das Geschäft denkt.
Also ich habe das Gefühl, ich mache nicht genug am Tag und darum habe ich immer das Gefühl, ich müsste länger wach bleiben, um noch zum Beispiel lesen oder noch Film schauen und Sachen machen, wo ich am Tag nicht genug Zeit habe. Darum gehe ich oft so um 2-3 ins Bett.
Wenn ich mega viel im Kopf habe und ja, einfach ganz viel Zeug durch den Kopf geht, dann ist es schwierig.
Etwa 30% der Schweizerinnen und Schweizer haben eine Schlafstörung. 10% haben sogar Insomnie, also chronische Schlafstörungen. Bei mir im Studio ist Frau Dr. Christine Blume. Sie ist Schlafforscherin und Psychologin an der Universitätspsychiatrie Basel. Herzlich willkommen im Durchblick.
Ja, merci vielmals für die Einladung.
So wie man aufwacht, so bewertet man häufig also den Start in den Tag, oder? Man ist völlig geredet oder man ist ausgeschlafen. Man merkt, Schlaf ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Man kann sagen, rund etwa knapp ein Drittel von unserem Leben verbringen wir eigentlich schlafend. Im Idealfall merkt sie das in ihrer eigenen Forschung oder Tätigkeit, wenn sie sagen, ja, ich bin Schlafforscherin, dass die Leute gerade sofort etwas zu erzählen haben?
Ja, also die Leute sind auf jeden Fall sehr interessiert. Mhm. Und ich meine, ich würde auch sagen, wir sind ja alle eigentlich Schlafexpertinnen und Experten, zumindest was das Praktische anbelangt. Mhm. Und ja, und häufig kommt dann schon, ich schlafe nicht so gut, ich habe Probleme beim Einschlafen oder Durchschlafen oder ich träume nicht so gut. Mhm. Hast du einen Tipp? Mhm. Das kommt schon häufig. Also die Leute sind sehr interessiert.
Mhm. Viele von diesen Tipps werden wir heute hören, wie man den eigenen Schlaf kann verbessern kann, was man kann machen, wenn man nicht so gut schläft. 30% von allen Menschen in der Schweiz haben Schlafprobleme. Das ist eine Spannweite, aber es sind doch etwa ein Drittel von den Leuten, die da nicht so gut unterwegs sind mit dem Schlaf. Kann man sagen, schlechter Schlaf ist eine Volkskrankheit?
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Mhm. Also eben, wir reden über 30%, die Schlafprobleme haben, die jetzt vielleicht noch nicht Kriterien für eine Schlafstörung erfüllen, aber sie sagen zumindest, es kommt häufiger mal vor, dass ich einfach nicht gut einschlafen kann, durchschlafen und dass ich dann einfach mich auch am Tag nicht so gut fühle. Mhm. Und eben, sie haben es gesagt, je nach Studie, 7-10% haben auch eine Insomnie, also wirklich eine manifeste Schlafstörung, wo man dann auch muss sagen, das ist behandlungsbedürftig eigentlich. Mhm.
Was es für Methoden da gibt, hören wir später. Können wir vielleicht mal kurz eine Auslegeordnung machen? Was gibt es da so für verschiedene Typen und Arten von Schlafstörungen?
Also man muss sagen, wir unterscheiden Einschlafstörungen und Durchschlafstörungen. Teilweise kommen die natürlich auch in Kombination. Und dann gibt es noch das, dass man einfach am Morgen zu früh erwacht. Also frühmorgendliches Erwachen, sagen wir. Das sind die drei Typen, die zu einer Insomnie können führen können. Und, aber natürlich, wenn ich jetzt sage, ja, ab und zu kommt es vor, dass ich mal nicht einschlafen kann, dann ist das natürlich keine Insomnie oder Schlafstörung, weil niemand schläft immer gut, auch ich nicht. sondern da gibt es natürlich Kriterien, also wenn man sagt, es sind mindestens 3-mal pro Woche, dass man eben Probleme hat beim Ein- oder Durchschlafen oder einfach am Morgen zu früh erwacht und sagt, ich bin eigentlich noch gar nicht ausgeruht. Und das Ganze muss auch mindestens 4 Wochen bestehen, weil, also wenn man jetzt mal irgendwie eine stressige Phase hat im Beruf, das erleben viele Leute, und man schläft einmal nicht gut, dann sagt man nicht sofort, ich habe Insomnie.
Ja.
Weil man muss auch sagen, es kommt immer wieder vor, dass man mal nicht gut schläft, aber das Wichtige ist einfach, dass es dann, wenn der Stressfaktor weg ist, dass es dann auch wieder besser wird.
Also Schlaf, der korrespondiert eigentlich mit dem Verlauf vom Leben. Das ist natürlich. Wenn man aber sagt, ja, eigentlich ist mein Leben entspannt, aber ich kann trotzdem nicht schlafen, dann korrespondiert das nicht mehr und dann redet man von einem Problem.
Genau.
Mhm. Warum schlafen wir schlecht? Was sind da so die grössten und gängigsten Faktoren?
Also wenn wir jetzt auf Insomnie schauen, dann ist wirklich der grösste Faktor wahrscheinlich der Stress. Und es kann ja auch ganz unterschiedliche Arten von Stress sein. Mhm. Also es kann sein, dass ich emotionalen Stress habe, weil ich mich belastet fühle. Es kann sein, dass ich einfach mega, mega viel zu tun habe, oder dass ich mehrere Jobs habe oder auch Kinder. Und ich habe das Gefühl, ich komme aus dieser Anspannung wo einfach gar nicht mehr raus. Mhm. Aber es kann natürlich auch positiver Stress sein, also Eustress, sagen wir als Psychologe und Psychologinnen dann manchmal auch. Mhm. Es kann sein, dass ich mich mega auf etwas freue und am Planen bin, Geburtstagsfeier oder irgendwie etwas. Mhm. Und auch das kann Stress machen. Mhm. Aber es sind halt alles Faktoren, die für Anspannung sorgen und man kann sagen, Anspannung steht der Entspannung entgegen und das brauchen wir im Schlaf.
Mhm. Ich finde das so richtig, es ist immer eine leicht unbefriedigende Antwort, wenn es ist einfach der Stress. Der Stress wird heute, ist verantwortlich für viele Probleme, die wir haben, aber es ist so ein sehr ein allgemeiner Begriff. Können Sie vielleicht ein bisschen noch für mich genau herausarbeiten, was passiert denn effektiv im Körper oder psychisch, wenn man so einen Stress hat? Also gerade wenn man gestresst ist, sollte man eigentlich die Entspannung umso mehr wollen und auch der Körper sollte das ja umso mehr wählen. Warum funktioniert es denn gerade dann nicht?
Ja, weil es ist im Endeffekt eine Situation, die dafür sorgt, dass wir in einen Modus kommen, wo wir eigentlich fliehen oder kämpfen. Mhm. Also es ist jetzt evolutionär, wenn man sagt, evolutionär angelegt, wären genau die Verhaltensweisen. Mhm. Kämpfen oder fliehen. Mhm. Und das sorgt einfach für Reaktionen im Körper, die eben Flucht oder auch Verteidigung fördern. Mhm. Also beispielsweise, die Atmung wird ein bisschen schneller, Muskulatur wird besser durchblutet, dass man eben kommt, fliehen, das Herz schlägt ein bisschen schneller. Mhm. Und das sind alles Sachen, die stehen Entspannung entgegen. Und die merkt man natürlich einfach auch. Mhm. Und es ist auch gar nicht schlimm, dass man am Tag mal Stress hat. Das haben wir alle und das ist vollkommen normal. Wenn man jetzt auf den Bus muss säckeln oder so, dann haben wir auch kurz einen Stress. Mhm. Aber das Problem ist, dass heutzutage es viele Menschen gibt, die eben vor dem Stress nicht mehr runterkommen. Mhm. Und dann eben Schwierigkeiten haben, einzuschlafen oder auch gut durchzuschlafen. Mhm.
Ja, man muss flüchten oder kämpfen, ist einschlafen. Ja. Das Letzte, was man könnte brauchen in so einer Situation, also vom Nervensystem her, macht das Sinn. Was kann man sagen, ist so der grösste Finden oder die grösste Finden von gutem Schlaf? Und ich rede jetzt wirklich so noch von einem durchschnittlichen guten Schlaf, noch nicht gerade so von Insomnie, sondern so im normalen Bereich. Was sind so die drei grössten Faktoren, vielleicht neben dem Stress noch?
Ich würde auch sagen, ein Faktor jetzt, wird es wieder ein bisschen kühler draussen, ganz viele Frauen werden das kennen, mit kalten Füßen
kann kalte man nicht sind dann
einschlafen. Ja, genau. Okay. Und es liegt daran, unsere Körpertemperatur muss absinken, damit wir gut können einschlafen können. Mhm. Und das wird unter anderem dadurch erreicht, dass wir Wärme abgeben an die Umgebung. Mhm. Und Blutgefäße sind die Hände und Füße sind optimal dafür geeignet, dass man Wärme an die Umgebung abgibt. Mhm. Aber man kann sich vorstellen, die müssen natürlich auch durchblutet sein. Mhm. Die müssen weit sein und dadurch werden die Hände und Füße eben warm, damit wir können Wärme an die Umgebung abgeben. Mhm. Und wenn jetzt die Hände und Füße kalt sind, oder gerade die Füße eben, dann sind die Blutgefäße nicht gut durchblutet, das funktioniert dann einfach nicht. Wir können nicht gut abkühlen und dementsprechend auch nicht gut einschlafen. Mhm.
Also das Klima, Körperklima, das Bettklima hat einen wichtigen Einfluss in dem Fall. Die kalten Füße sozusagen. Genau.
Und dann gibt es natürlich auch Umgebungsfaktoren wie Lärm und Licht beispielsweise. Das sind auch Faktoren, die können dazu führen, dass man nicht gut ein- oder durchschlafen kann.
Lärm, Licht, Lichtverschmutzung nennt man es häufig auch. Das gehört so zum modernen, eher urbanen Leben so dazu. Kann man auch sagen, dass so unser Lifestyle, unsere Umgebung, wo wir drin leben, auch ein mit Schuld ist an dem? Oder hat eigene vier Wände, man hat Bildschirme, man hat Licht 24/7. Spielt das alles auch mit rein, in die Schlafprobleme, die viele Leute haben?
Ja, natürlich. Also es ist einfach ein multifaktoriell bedingtes Problem. Ganz viele Faktoren und wahrscheinlich auch individuell in unterschiedlicher Gewichtung haben einen Einfluss auf den Schlaf, auch wenig Tageslicht beispielsweise. Also wir verbringen viel Zeit in geschlossenen Räumen, sind nicht häufig draußen, bewegen uns auch häufig im Alltag recht wenig. Auch das hat natürlich einen Einfluss auf den Schlaf. Und ich denke auch ein Faktor, der vielleicht in den letzten 20 Jahre nur stärker vorgekommen ist, ist auch ständige Erreichbarkeit. Also man kann am Abend, am Nachteil immer noch mal die E-Mails lesen. Vielleicht erwartet auch andere Leute, dass man noch kommuniziert, dass man vielleicht jetzt berufliche E-Mails nicht unbedingt beantwortet, aber auf WhatsApp oder allen anderen Plattformen, wo man das so nutzt, man muss immer noch reagieren und es gibt ja auch einen konstanten Informationsfluss. Also wir haben sogar ein eigenes Wort, Fear of Missing Out, der FOMO dafür. Also wir sind konstant irgendwie berieselt und das kann natürlich schon auch dazu führen, dass man schlechter schläft oder zumindest dann sich später entscheidet, den Nachteil wirklich abzuschalten, einzuschlafen und es kostet einfach Zeit. Also Zeit fürs Schlafen.
Die Geräte und die Plattformen sind ja auch so designt, dass wir gerne immer mehr noch dranbleiben. Und eben auch das System, also das Nervensystem ständig wieder aktiviert wird. Und eigentlich brauchen wir für den Schlaf eben genau das andere. Was würden Sie sagen, wenn wir gerade beim Handy zum Beispiel bleiben, wie lange vor dem Einschlafen sollte man das Handy weglegen? Also ich sage, ich will jetzt um 11 Uhr muss ich schlafen, weil ich muss irgendwie um 6 Uhr wieder aufstehen, damit ich genug Schlaf habe. Wie viel vorher muss man die Geräte weglegen und ausschalten?
Ich muss zugeben, ich bin jetzt eine Freundin von so strengen Regeln. deshalb, ich glaube, es kommt immer darauf an, dass man einen gesunden Umgang mit dem Gerät findet. Und wenn jetzt jemand sagt, ich merke, dass das Nachteil, wenn ich es mehr wie eine halbe Stunde vorher benutze noch, oder wenn ich mir nicht eine halbe Stunde gebe, ohne Nachteil vor dem Schlafen, dass das einen negativen Einfluss hat auf meinen Schlaf, dann sollte eigentlich auch eine recht große Motivation auch da sein, dann einfach schon früher das Telefon einfach wegzudecken oder aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Es gibt aber auch Umfragen, gerade eine gesehen von Deutschland, wo Leute gesagt haben, das ist auch für mich eine Methode, um nochmal so zu kontrollieren, ob wirklich alles okay ist, ob ich mich in die Nacht verabschieden kann. Vielleicht schreibe ich auch meiner Familie nochmal. Vielleicht ist es für manche Leute sogar Teil vom Abendritual. Man kann sich natürlich fragen, ob das gut ist oder schlecht, aber damit würde ich sagen, ist es vielleicht auch ein Teil von Emotionsregulation und hat vielleicht sogar einen positiven Einfluss auf den Schlaf. Und ich glaube, da kann man gerne mal ausprobieren, was macht es mit meinem Schlaf, wenn ich es wirklich eine halbe Stunde vorher weglege. Hat es eine positive Auswirkung oder vielleicht auch eine negative? Und dann kann man es für sich entscheiden. Aber so pauschale Antwort finde ich da ein bisschen schwierig.
Meistens kommen die Sachen eher dann aufs Tapet, wenn man dann Mühe hat mit dem Schlaf. Wenn der Schlaf ungestört ist, gut ist und sich erholt fühlt, dann fragt man sich oder stellt man sich die Fragen eigentlich gar nicht. Können wir das vielleicht irgendwie definieren? Oder gibt es da eine Definition von gutem Schlaf? Was zeichnet der aus? Quasi wie lange am Tag nachher darf ich nicht müde werden, damit der Schlaf gut war? Oder was gibt es da so für Parameter?
Also guter Schlaf umfasst 7 bis 9 Stunden. Ist auch eine rechte Spannweite. Die meisten Leute werden irgendwie um die 8 brauchen. Da kann man sich schon mal daran orientieren. Und ansonsten ist der Schlaf und ob es eine gute Nacht war oder so oder eine schlechte Nacht, ist wirklich sehr, sehr individuell. Also wenn man am Morgen verwacht und sagt, ich fühle mich ausgeruht, es ist eine angenehme Nacht gewesen, dann ist es eigentlich auch ein guter Schlaf. Aber so am Tag, es gibt Leute, die zum Beispiel ein Mittagstief haben, ein ausgeprägtes Mittagstief. Es gibt Leute, die das gar nicht haben, die sagen, nein, ich bin dann einfach meine 16 Stunden wach und dann werde ich wieder müde. Und es ist sehr individuell. Also man kann Schlafqualität nicht nur daran festmachen.
Zurück zum schlechten Schlaf. Kann man da sagen, gibt es Bevölkerungsgruppen, Altersgruppen, vom Geschlecht her auch gesehen, Unterschiede? Was sagen da Studien, wer schläft tendenziell schlechter?
Also ein höheres Lebensalter ist eine Herausforderung für den Schlaf. Frauen schlafen häufiger schlechter wie Männer. Und auch Leute, die einen niedrigeren sozioökonomischen Status haben, also die jetzt auch wirtschaftlich nicht so gut gestellt sind wie andere, schlafen auch häufiger schlechter.
Kann man sagen, wieso das so ist?
Also Beim sozioökonomischen Status ja. Ist, ja, könnte man schon sagen, dass es wahrscheinlich auch wieder Stress ist.
Ja,
also es sind die, die vielleicht eher auch in Jobs arbeiten, wo mehr Schichtarbeit dabei ist. Es sind die, die vielleicht mehrere Jobs haben müssen, um überhaupt über die Runde zu kommen, die vielleicht auch mehr finanzielle Sorgen haben. Da sind wir wieder auch beim Stressfaktor. Dann Leute, die einen sehr gut bezahlten Job haben oder ausreichend gut bezahlten Job haben, vielleicht so nicht haben. Es sind auch Bevölkerungsgruppen, wo häufiger auch mehr Menschen auf engerem Raum leben, vielleicht auch mehr Lärm da ist. Sie leben vielleicht auch in Quartieren, wo es einfach lauter ist, wo im Sommer mehr Hitzestau ist. All das kann sich natürlich dann wieder auf den Schlaf auswirken.
Das macht da Sinn. Bei Unterschied Männer und Frauen, warum schlafen Frauen tendenziell schlechter als Männer?
Ja, also eine Erklärung ist, dass Frauen tendenziell eher mehr grübeln wie Männer.
Ja.
Sie haben ja auch häufiger Depressionen beispielsweise oder Angststörungen. Das kann sich einfach auch auf den Schlaf auswirken natürlich. Dann treten Frauen irgendwann im Leben in die Menopause ein und durch die hormonellen Umstellungen wird häufig auch der Schlaf schlechter oder zumindest anfälliger für Störungen, um es ein bisschen anders zu formulieren. Das ist auch eine Herausforderung. Das sind eigentlich so die Hauptfaktoren als Hormon, aber eben auch psychologische Eigenschaften.
Da kann man gar nicht viel eigentlich daran ändern. Das sind einfach Gegebenheiten. Jetzt beim Geschlechterunterschied, so zu ökonomisch noch ein anderer Fall.
Ja, ich glaube, da kann sich schon überlegen, was man macht. Also ich würde es immer so formulieren, dass es einfach, es gibt Gruppen, wo der Schlaf mehr Aufmerksamkeit fordert. Und es ist auch bei älteren Menschen. Also ältere Menschen schlafen nicht per se immer schlechter. Oder Schichtarbeitende schlafen nicht per se immer schlechter. Aber es sind Gruppen, wo das Risiko, dass der Schlaf schlecht ist, höher ist. Oder anders gesagt, der Schlaf braucht mehr Aufmerksamkeit. Man muss sich mehr bemühen vielleicht um guten Schlaf, wie wenn man gesegnet ist, wie ich auch, und ich empfinde es wirklich auch als grosses Geschenk, dass man guten Schlaf hat.
Über so Tipps und Tricks, um besser schlafen kann, reden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher. Außerdem machen wir auch noch einen Ausflug in ein Schlaflabor. Und da nochmal der Hinweis von uns alle, die den Durchblick bisher als Podcast gehört haben. Die können uns auch als Video schauen. Findet uns zum Beispiel auf blick.ch, auf YouTube oder auf Spotify. Und egal, wo ihr uns mitverfolgt, wir freuen uns immer über ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Ich habe mir die Chance nicht nehmen lassen und ein persönliches Schlafproblem reinbringen in diese Sendung, wo ich mal Wunder nehme, mit einer Expertin zu besprechen. Und ich habe auch mal gelesen, dass viele Leute das erfahren. Und zwar eine sogenannte Schlafstarre, kann man dem sagen. Man kann auch sagen Schlaflähmung, Schlafparalyse. Es beschreibt alles etwas gleich. Und zwar, dass man irgendwann in der Nacht aufwacht oder zumindest das Gefühl hat, man wacht auf und man kann sich aber nicht mehr bewegen im Bett. Also man hat wie die Augen offen, man kann sich nicht bewegen. Zum Teil ist es noch gepaart so mit einem Gefühl von so einer Enge im Brustkorb oder dass man sogar fast das Gefühl hat, der Atem wird einem abgeschnitten und das kann teilweise ein bisschen verängstigend sein oder beängstigend sein. Irgendwann kommt man dann aus dieser Situation raus und wacht wie aus dieser Situation dann eigentlich auf. Und ich habe mal gelesen, dass das die meisten Leute mindestens einmal im Leben haben.
Ja.
Ich habe das im Moment so etwa im Schnitt vielleicht 5-6 Mal im Jahr, die Schlafstarre, die Schlaflähmung. Können Sie mal erklären, was da genau abläuft und was das ist und wie man sich aus dem herausbefreien kann? Das nennt mich jetzt einfach persönlich auch mal noch Wunder. Und für alle, die das auch schon mal erlebt haben.
Ja, also ich habe es auch zweimal gehabt.
Ja, tatsächlich.
Ja, habe es auch sehr unangenehm gefunden, obwohl ich gewusst habe, was es ist. Ja, die Schlafparalyse oder Lähmung, wie man sagt, ist in den allermeisten Fällen harmloses Phänomen, aber sehr unangenehm und kann natürlich auch einfach Angst machen, gerade wenn man es erst mal erlebt. Das passiert aus dem REM-Schlaf, also aus dem mit den schnellen Augenbewegungen, wo man träumt und Muskulatur ist gelähmt in dem Schlafstadium.
Und also generell immer, wenn man in dem Schlafstadium ist, oder?
Genau, genau. Man hat zwar so Muskelzuckungen, aber sonst ist es wirklich gelähmt. Ein Grund wahrscheinlich, dass man träumt, nicht ausagieren kann. Das wäre nämlich nicht so gut wahrscheinlich. In vielen Fällen.
Also die Sache, die man im Traum erlebt, dass das nicht vom Körper her dann jedes Mal, sonst zappelt man die ganze Nacht im Bett umeinander.
Ja, genau. Oder spätestens für die BettpartnerInnen wäre es wahrscheinlich recht unangenehm. Und was normalerweise eben passiert ist, wenn man verwacht, dann kommt einfach die Muskelspannung wieder. Mhm. Und das ist das Normale. Mhm. Aber unser Körper macht einfach manchmal Fehler. Es funktioniert nicht immer alles optimal. Mhm. Und da ist jetzt eben so, die Lähmung bleibt, aber man verwacht.
Ja.
Viele Leute können, das haben sie auch gesagt, die Augen öffnen. Bei mir war es so, ich habe die Augen so ein bisschen öffnen. Mhm. Mhm. Liegt einfach daran, dass die Augenmuskulatur anders angesteuert wird.
Okay.
Es ist zählt nicht so eine Skelettmuskulatur, wie wir sagen.
Ja.
Aber die Atemhilfsmuskulatur, die zählt zur Skelettmuskulatur und die ist aber auch gelähmt. Und deshalb haben viele Leute das Gefühl, sie können nicht recht schnaufen. Ich habe das Gefühl, es liegt jemand hinter mir, auch mega unangenehm. Es liegt jemand hinter mir und drückt wie auf den Brustkorb. Manche Leute haben auch noch so Halluzinationen, haben das Gefühl, da ist jemand im Raum. Auch sehr unangenehm. Genau. Und ich glaube, was man einfach muss wissen, das Muskelspannung wird wiederkommen. Am besten man bleibt ruhig. Manche Leute schaffen es auch mit aller Willenskraft, dann so den kleinen Finger zu bewegen.
Genau.
Und dann kommt sie wohl auch wieder. Ja. Das ist mir damals nicht gelungen, aber vielleicht habe ich es auch nicht fest genug probiert.
Ja. Ja, also wenn ich es am liebsten habe, die paar Mal, wo es passiert, mittlerweile kenne ich das. Oder als Kind war es beängstigender gewesen. Heute kenne ich das. Und es ist genau der Trick. Ich probiere dann, mich auf einen kleinen Zeche oder einen kleinen Finger zu konzentrieren und dann den zu bewegen. Und von dort aus kann man sich dann wie so quasi daraus befreien. Also heute probiere ich das gar nicht mehr. Ich denke, spannend, ich bin wieder in dieser Situation und probiere mich jetzt zu beobachten, was mit mir passiert. Aber in dem Fall ist es wirklich so, der Geist, der aufwacht, hat noch keine Kontrolle über den Körper und fühlt sich so wie gelähmt oder der Körper fühlt sich gelähmt, weil man nicht kann kontrollieren.
Genau, also man verwacht, aber die Muskelspannung ist einfach noch nicht wieder da. Also der Schritt fehlt einfach nur. Er wird kommen und am besten ist einfach, man bleibt ruhig oder probiert eben den kleinen Finger oder Zeh zu bewegen. Aber es ist in den allermeisten Fällen etwas ganz Harmloses und die meisten Leute erleben zumindest einiges in ihrem Leben.
Ja. Sie sagt, in den allermeisten Fällen ist es harmlos. Wann ist es nicht mehr harmlos?
Es ist auch nicht mega bedrohlich, aber es gibt eine Schlaferkrankung, Narkolepsie. Da tritt es häufiger auf.
Okay.
Genau, also Narkolepsie ist, gibt es auch verschiedene Typen, aber klassischerweise sind das Fall, wo die Leute einfach mit im Gespräch oder in einem Meeting einschlafen, häufig ausgelöst durch emotionale Erregung. Sie schlafen einfach ein und verlieren dann auch Muskelspannung.
Also völlig unkontrolliertes Einschlafen.
Ja, genau. Aber da wären noch weitere Symptome da und nicht nur die Schlaflähmung. Genau.
Es kann aber trotzdem ein bisschen belastend sein, oder? Wenn man das mal erlebt hat, vielleicht das erste Mal, dass man sich nicht mehr getraut hat zum Einschlafen vielleicht oder am Abend wie Angst hat, zum wieder einschlafen. Und was Schweizerinnen und Schweizer machen, wenn sie nicht gut können schlafen oder eben wenn sie nicht gut können einschlafen, auch das haben wir in unserer kleinen Strassenumfrage herausfinden.
Mal aufstehen, ein Glas Wasser trinken und sonst ein Melatonin-Tablettchen nehmen.
Ja, ich tue einfach alles, bevor ich schlafe, tue ich wirklich alles, was ich kann, abschliessen. Dass ich nichts mehr zu tun habe oder alles, was ich irgendwie geplant habe, kann ich morgen machen, dass wie nichts mehr rum ist. Und dann versuche ich eben Handy, Social Media, alles auf die Seite zu legen, mindestens eine halbe Stunde vorher oder eine Stunde vorher. Und dann kein Fernsehen, nichts mehr.
Meine Frauenärztin hat mir das Progesteron verschrieben, ein Hormon. Und seitdem wunderbar, ich wache auf um 3 Uhr, einmal Augen auf, WC, Augen zu, fertig.
Manchmal fange ich an lesen, irgendwie 20 Minuten oder Comic oder irgendwas. Und wenn ich wieder müde bin, lösche ich wieder das Licht und schlafe weiter.
Wenn man nicht gut kann einschlafen kann, so wie man es gehört hat, dann gibt es einen Haufen so Tipps und Tricks, die man kann anwenden kann. Die hat man schon häufig gelesen. Man soll irgendwie ein Buch zur Hand nehmen, also das Lesen auf Papier, das Entspanne oder das klassische Schäfli zählen, wo irgendwo über den Haag hineinspringen. Oder
ja, ist nicht so gut.
Nicht so gut, können wir gerade so. Sich auf den Schnauf konzentrieren, was hilft da wirklich und was nicht. Vielleicht gerade beim Schäfli zählen, warum hilft das nicht?
Ja, also es sind alles Methoden, mit denen man einfach versucht, Entspannung zu fördern, Anspannung reduzieren und damit das Einschlafen zu lichtern. beim Schäfli zählen ist einfach, das ist zu langweilig. Also, ja. Also häufig ist es ja so, viele Leute haben es, dass so Gedanken sie einfach abhalten vom Schlafen. Also man sagt, also das Gedankenkarussell, aus dem man auch aussteigen kann. Man denkt über Dinge nach, die in der Woche noch anstehen oder man muss noch erledigen oder Situationen, die in der Vergangenheit liegen, was hätte ich anders machen und so weiter.
Das Grübeln, das klassische Grübeln.
Genau, klassisches Grübeln, nicht zielorientiert. Eigentlich vollkommen überflüssig im Stück weit, so könnte man zumindest sagen. Und Schäfli zählen wäre eben eine Methode, oder kann man sich überlegen, wenn man sagt, man versucht die Gedanken oder das Gedankenkarussell damit zu beenden, dass man an etwas anderes denkt.
Ja.
Schäfli zählen. Aber das Schäfli zählen ist eben so langweilig, dass man dann vielleicht doch wieder das Karussell ja, einfach einsteigt.
Ja.
Was sinnvoll ist, ist wirklich, wenn man dann zum Beispiel so eine Vorstellungsübung macht, dass man sich auf einer Insel träumt oder auf einem Berg und sich wirklich vorstellt, wie man da, beispielsweise wenn man jetzt bei der Insel bleibt, was man da kann sehen, was spürt man unter den Füßen, ist Sand, wie schmeckt die Luft, ist die Sonne warm auf der Haut, dass man wirklich so die Sinne nimmt und versucht, sich in die Situation innen zu träumen, weil das einfach der Geist viel mehr so beschäftigt, wie wenn man jetzt einfach nur mit Schäfli zählen.
Also eigentlich das negative Grübeln ersetzen durch positive, kreative Gedanken, wo man sich drin kann verlieren.
Genau. Oder meine Lieblingsübung, die ich auch manchmal mache, wenn ich nicht einschlafen kann, weil das kommt auch vor, ich tue auch manchmal grübeln, ist eigentlich, dass man sich vorstellt, man schaut so in so Himmel und da hat so große Quellwolken, der Himmel ist blau und die Quellwolken, die ziehen zum Horizont. Und jeder Gedanke, der so kommt, dann nimmt man, setzt ihn auf eine Wolke und lässt ihn aber davonziehen. Und das hilft auch dabei, dass man die Gedanken nicht festhält und sich damit beschäftigt und dann kommt der nächste und der hunderttausendste Gedanke auch noch, sondern dass man wirklich sich auch von den Gedanken verabschieden und ja, loslassen. Und das hilft meistens recht gut. Es erfordert ein kleines Training, aber dann kann es schon sehr hilfreich sein.
Muss das Einschlafen ein bisschen üben, sind es vorhin gesagt.
Und das ist halt häufig, also wenn man die Erfahrung hat, wenn man gelernt hat, dass etwas hilft oder vielleicht auch nicht hilft, dann geht man wieder davon aus, dass das auch in Zukunft wird helfen oder eben nicht helfen. Ja. Und deshalb sagen wir auch immer, man kann gut oder besser schlafen schon auch lernen. Weil die Erfahrungen sind einfach sehr wichtig und gerade bei Patientinnen und Patienten, die in unsere Schlafambulanz kommen, versuchen wir eben die Erfahrungen, die sie gemacht haben, auch zu beschreiben, ihnen die Möglichkeit zu geben, wieder gut schlafen zu lernen.
Sonst eingangs ja gesagt, wir sind ja alle eigentlich Schlafexpertinnen und Experten, weil wir jeden Tag eigentlich damit zu tun haben. Wenn man in dem Grübeln ist, wenn man in dem Loop ist, wo ich müsste schlafen, ich muss mal aufstehen, das kreiert wiederum mehr Stress. Was soll man garantiert nicht machen?
Also ich würde eher sagen, was soll man machen? Das ist immer einfacher und ein bisschen produktiver.
Sicher, gerne.
Was man sollte machen in dieser Situation ist, wenn man innerhalb von gefühlten 20, vielleicht maximal 25 Minuten nicht kann einschlafen kann, dann sollte man aufstehen, möglichst das Bett sowieso, aber möglichst auch den Raum verlassen. Und dann erst wieder ins Bett gehen, wenn man wirklich das Gefühl hat, man kann jetzt innerhalb von 20, maximal 25 Minuten einschlafen. Weil es ist einfach so, je länger man im Bett liegt, selbst wenn man das Gefühl hat, man schläft nicht ein, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man doch so in ein leichtes Schlafstadium schon kommt. Dann wird so auch der innere Akku wird schon wieder ein bisschen aufgeladen. Und wenn man dann wieder verwacht, dann kann sein, man hat das Gefühl, man hat überhaupt nie geschlafen. Man ist eigentlich irgendwie eine Stunde, zwei Stunden wach gewesen. Aber man hat eigentlich schon ein bisschen geschlafen und den inneren Akku aufgeladen und damit wird es halt immer schwieriger, dann auch wirklich in den Schlaf reinzukommen. Ja. Also besser aufstehen, versuchen, dann später nochmal wieder einzuschlafen und das macht man einfach so lange, bis es funktioniert.
Der Schlaf, der ist ja auch hormongesteuert, also das Melatonin, wenn ich richtig das im Kopf habe, ist da sehr wichtig, das geht auf am Abend, dann wird man müde und sinkt dann wieder am Morgen, dann wacht man wieder auf. Es gibt Leute, die greifen zum Melatonin-Tröpfchen am Abend. Ist das ratsam? Brauchen wir das oder ist das sogar gefährlich?
Ich würde nicht dazu raten. Mhm. Man muss verstehen, auch Melatonin ist das Hormon der Dunkelheit. Mhm. Und ich sage explizit nicht Schlafhormon. Okay. Der Zusammenhang zum Schlaf ist nicht so eng, wie man manchmal würd denken oder auch wie die Werbung versucht, am Glauben zu machen. Mhm. Es ist das Hormon der Dunkelheit, was in jedem von unserem Körper am Abend wird produziert. Die Produktion beginnt ungefähr 2-3 Stunden, bevor wir normalerweise ins Bett gehen. Man muss sagen, Melatonin macht müde und Melatonin hilft beim Einschlafen. Mhm. Dennoch ist es so, wir können ja auch am Tag schlafen, wo gar kein Melatonin rum ist. Mhm. Gleichzeitig ist es so, dass es Studien gibt, gerade von älteren Probanden, wo Melatonin-Konzentration, die man misst, gar nicht im Zusammenhang steht mit der Schlafqualität. Und auch Patientinnen und Patienten, die kein Melatonin produzieren, haben nicht alle Schlafstörungen. Mhm. Das heisst, es ist so, der Zusammenhang ist vorhanden, aber wir würden sagen, Melatonin ist weder notwendig noch hinreichend, damit man einschlafen kann. Also, wenn man es jetzt am Tag gibt, macht es müde, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man gerade umgeht und einschläft. Also, es ist kein Narkotikum oder so. Insofern, ja, es hilft beim Einschlafen, aber in Studien sieht man aber auch, dass es gerade bei Patientinnen und Patienten mit Insomnie, dass es nicht ausreichend wirksam ist und deshalb wird es auch zur Behandlung von Insomnie nicht empfohlen.
Okay, ja.
Und ja, man muss auch sagen, Melatonin kann schon auch Nebenwirkungen haben. Und jetzt gerade im August ist Deutschland, im Institut für Risikobewertung, wo eben so zum Beispiel so Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel auch testet. Mhm. Sie haben eine neue Stellungnahme veröffentlicht, wo sie auch davor warnen. Weil gerade in Deutschland, muss man wissen, ist der Verkauf von Melatonin vollkommen unreguliert. Über eben Nahrungsergänzungsmittel kann man es kaufen, in der Schweiz nicht. Mhm. Und auch andere Länder haben natürlich einen recht hohen Konsum von Melatonin, aber man muss sagen, es ist nicht frei von Nebenwirkungen und deshalb würde man es jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, gerade unter der Perspektive, dass eigentlich auch bei Schlafstörungen nicht unbedingt hilfreich ist und dass es wirksamere Methoden gibt.
Mhm. Was wären denn so Mittel, die man zu sich nehmen kann, die etwas helfen, aber nicht gerade jetzt irgendwie ein Hormon der Dunkelheit, wie sie es nennen, das Melatonin ist. Also ich denke zum Beispiel an einen Tee am Abend oder die guten alten Baldrian-Tröpfli oder irgendwelche ätherischen Öl, Rumspray. Es gibt ein ganzes Sortiment an Hilfsmitteln. Ja, ja. Welche nützen etwas?
Das ist schwierig zu sagen. Also in Studien würde man jetzt auch da sagen, also bei einer ausgewachsenen Insomnie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hilft, recht gering. Mhm. Aber ich würde mir einladen, einfach auszuprobieren. Denn der Vorteil von diesen Mitteln ist ja auch, sie haben sehr wenig bis eigentlich gar keine Nebenwirkung. Mhm. Also man kann, das Risiko ist relativ gering und man kann einfach ausprobieren. Mhm. Und ja, auch gerade ein Tee am Abend beispielsweise ist einfach ein schönes Abendritual. Mhm. Macht vielleicht auch warm, macht warme Füße, warme Hände, hilft dann auch beim Einschlafen. Mhm. Wenn man das Gefühl hat, das hilft mir, das tut mir einfach gut, das macht mir ein gutes Gefühl, dann hätte ich überhaupt nichts dagegen, das auch zu nutzen.
Wenn man jetzt all die Mittel schon gebraucht hat und es nützt nichts und man kann nicht einschlafen, ab wann soll man zur Ärztin, zum Arzt gehen? Also wie viele Nächte hintereinander oder wie häufig pro Woche soll man, oder muss man Schlafprobleme haben, Durchschlafprobleme haben, bis man zum Arzt, zur Ärztin muss?
Also ich glaube, in dem Moment, wo man sich anfängt, Sorgen zu machen, und auch, und das ist auch das Kriterium für die Insomnie, in dem Moment, wo man sich am Tag beeinträchtigt fühlt. Ja. Also wo man sagt, ich bin am Tag reizbar, ich bin nicht leistungsfähig, bis hin zu, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mit dem Auto fahre, dann riskiere ich einen Sekundenschlaf. Dann sollte man natürlich wirklich etwas machen. Aber das darf jeder für sich selber entscheiden. Klar, Kriterium für die Insomnie ist ungefähr, also sind halt nach 4 Wochen, mindestens 3 Nächte pro Woche auch betroffen. Mhm. Vielleicht ist das aber auch genau der Zeitpunkt, wo dann die Leute das Gefühl haben, also irgendwie, das stimmt jetzt nicht. Das wird von allein eigentlich nicht mehr. Der Stress ist weg, das Projekt vom Arbeiten ist abgeschlossen. Eigentlich sollte jetzt alles so sein, dass ich wieder gut schlafen kann und es funktioniert einfach nicht mehr. Dann kann man zum Arzt, zur Ärztin gehen und sich einmal beraten lassen. Dann ist vielleicht auch der Zeitpunkt, wo man wirklich kann anfangen, über das eigene Verhalten auch nachzudenken, ob man da etwas kann ändern kann, um wieder guten Schlaf möglich zu machen.
Irgendwo auf dem Weg landet man dann vielleicht bei Ihnen im Schlaflabor, wird dort verkabelt, man wird das nachher noch in einem Beitrag kurz sehen. Wer kommt da so zu Ihnen? Was sind das für Leute?
Also wir haben an der UPK Basel haben wir zwei Schlaflabor. Ich arbeite jetzt praktisch eher im experimentellen Schlaflabor. Das sind gesunde Probandinnen und Probanden. Mhm. Aber wir haben natürlich auch ein klinisches Schlaflabor in der Schlafambulanz, weil ich auch als Therapeutin arbeite. Mhm. Und im Prinzip können wir alle möglichen Schlafstörungen, die es gibt, auch abklären. Mhm. Häufig sind es natürlich Patientinnen und Patienten auch mit einer Insomnie, wo einfach nicht gut schlafen und wo man dann bei der Insomnie muss man aber sagen, häufig einfach mal abklärt, gibt es irgendwie eine andere Erklärung für den schlechten Schlaf, was man da auch anders behandeln müsste. Oder ist es wirklich die Insomnie? Und da muss man sagen, da ist der diagnostische Wert von der Schlaflaboruntersuchung häufig auch begrenzt, weil es für unsere Behandlung häufig keine besonders grosse Konsequenz hat.
Sondern man schaut dann eher an, was sind Faktoren sonst im Leben, die so einen Einfluss haben.
Genau, wir arbeiten am Verhalten, auch in Gedanken. Mhm. Und ich glaube, die Hoffnung von Leuten ist immer so, dass wenn sie ins Schlaflabor kommen, dass man dann endlich herausfindet, warum sie nicht können schlafen. Mhm. Aber gerade bei der Insomnie ist es so, dass man schließt aus, dass es offensichtliche Faktoren wie zum Beispiel Beinbewegungen gibt, die dann auch beim Schlaf können stören oder auch bei der Atmung, dass es da einfach ein Problem gibt, wo der Schlaf nicht erholsam macht. Mhm. Und wenn man das ausgeschlossen hat, dann ist aber der Erkenntnisgewinn gar nicht so hoch. Mhm. Wir brauchen für eine Insomnie-Diagnose auch keine Schlaflaboruntersuchung. Mhm. Also es reicht aus, wenn jemand sagt, ich schlafe nicht gut, ich fühle mich am Tag beeinträchtigt und das ist ausreichend für eine Insomnie-Diagnose. Mhm.
Jemand, der so ein Schlaflabor besucht hat, ist der Blickreporter der Beni Fisch. Und so viel kann ich sagen, mit so viel Kabel, wie er da am Kopf und am Körper hatte, hätte ich also nicht so gut schlafen können.
Ich bin in der Klinik für Schlafmedizin in Bad Zurzach und will herausfinden, wie gut mein Schlaf ist. Für die Schlafanalyse werde ich verkabelt. Die meisten Sensoren kommen an den Kopf.
Wie viele Kabel sind es im Allgemeinen am Schluss oder wie viele Sensoren im Ganzen?
Das sollte ungefähr 20 Stück sein.
Bevor es ins Bett geht, kommen noch die letzten Kabel dazu. Es wird geschaut, wie ich schnaufe, wie ich im Bett liege. Die Hirnströme werden gemessen, die Anspannung, die Augenbewegung, die Sauerstoffsättigung, ein EKG wird gemacht und natürlich auch gehört, ob ich schnarche.
Ja. Mach ich nur jetzt.
Nach dem letzten Test geht es unter.
Wahnsinnig angenehm ist es nicht. So viel steht schon mal fest. Und der Computer, den ich hier am Bauch habe, weiss ich auch nicht, wie gut das der tut, wenn ich mich auf den Bauch drehe. Aber das braucht es, um meinen Schlaf zu tracken. Ich habe zusätzlich noch eine Smartwatch an, ein Handy, das neben dem Bett liegt, das auch noch aufnimmt. Und dann finden wir raus, wie gut dass ich wirklich schlafe. Gute Nacht.
In der Nacht werde ich die ganze Zeit beobachtet und alle Daten werden gespeichert. Geweckt werde ich kurz vor dem 7. von meinem Kameramann.
Morgen. Wie haben wir geschlafen, Benni?
Es war so eine Nacht, in der du aufwachst und denkst, irgendwie habe ich gar nie richtig geschlafen. Aber bestimmt sehen wir jetzt.
Beim leitenden Arzt bekomme ich am nächsten Morgen das Resultat.
Wir haben leichten, mittleren und tiefen Schlaf. Wir haben schöne Tiefschlafphasen. Wir haben relativ viele Bewegungen drin. Also sind ein aktiver Schläfer, würde man sagen. Also häufige Positionswechsel, mal kurzes Drehen vom Kopf. Aber insgesamt ausreichend lange Tiefschlafphasen und auch 4-5 Traumschlafphasen.
Und ist Träumen positiv? Also die REM-Schlafphase, wo der Traum drin ist, ist das etwas, was man braucht?
Unbedingt. Ohne das, wenn kein Tiefschlaf, kein Traumschlaf, überleben wir nicht allzu lang. Oder? Nach 10, 20 Tagen sind wir nicht mehr funktionsfähig. Was man dann hier noch sehen kann, ein paar Mal erwachen, das ist normal.
Und was heisst erwachen? Dann bin ich wach. Ich weiß es einfach nicht.
Genau, wach geworden, ein paar Minuten wach geblieben, nicht erinnert, weil es keine Bedeutung hat. An die Phase erinnern Sie sich, da waren Sie auf Toilette, das ist eine lange Wachphase. An die kurzen Wachphasen erinnern sich die meisten Leute nicht. Die Patienten mit Insomnie, die kommen dann ins Grübeln, die fangen an, über die Arbeit nachzudenken, über irgendwelche Probleme und die bleiben dann stundenlang wach in der Nacht. Das gibt es schon auch.
Mein Eindruck, den ich am Anfang geschildert habe, von wegen, ja, ich habe schlecht geschlafen, ich habe viel gedacht, ich bin irgendwie immer wieder wach gewesen. Stimmt nicht, in dem Fall.
Ja, stimmt immer, weil wenn Sie sagen, ich bin nicht erholt, sind Sie nicht erholt. Wir können das hier nicht messen. Also wenn ich das hier auswerte, kann ich nicht sagen, was berichtet mir der Patient.
Ich habe gleichzeitig noch mit der Apple Watch und mit dem Handy gemessen.
Genau.
Was sieht man in einer Schlafanalyse, wo man auf dem Handy oder auf einer Smartwatch-Schlafanalyse vielleicht nicht sieht?
Was Sie mit den Apps gut machen können, zum Beispiel mit den Apps, die Geräusche erkennen, und wenn Sie keine Partner neben sich haben, die neben Ihnen schlafen, dann können Sie zum Beispiel Schnarchen aufzeichnen. Sie können das hier vorspielen, wir hören uns das an. Wenn wir dann ein extremes Schnarchgeräusch hören mit starken Unterbrüchen, also so zum Beispiel lange Pause, dann kann man auch mit so einer App erkennen, dass eine Störung vorliegt, wenn man Single ist. Das ist möglich. Also ist es gar nicht dumm, Apps zu Hause zu verwenden. Das Schwierige ist, wenn man sich stressen lässt durch die Apps. Also wenn man sich nicht fit fühlt, hohes Stressniveau, und dann kommen Leute zu uns und zeigen uns die Messungen und sagen, da nehmen das für bare Münze. Die Daten sind aktuell noch nicht in der Lage, Krankheiten auszuschließen.
Nacht im Schlaflabor dort in Bad Zurzach ist durch. Ich nehme mit, ich habe zum Glück einen guten und gesunden Schlaf, auch wenn ich ein aktiver Schläfer bin. Es war spannend, einmal so eine Schlafanalyse, aber ganz ehrlich, ich freue mich jetzt auf eine Nacht ohne Kabel im Gesicht.
Benny Fischer, der das Schlaflabor besucht hat für eine Nacht, oder, wo da verkabelt worden ist, vielleicht jetzt wirklich auch nicht der allerbeste Schlaf gehabt, neue Umgebung, man kann sich nicht frei bewegen wegen der ganzen Kabel. Ich nehme an, für eine ausführliche Schlafanalyse braucht es mehr als nur eine Nacht im Schlaflabor.
Ja, also soweit ich weiss, in der Schweiz zahlt die Krankenkasse nur eine Nacht im Schlaflabor. Bei uns im Forschungsschlaflabor ist es ein bisschen anders. Da erst einmal haben wir eine Nacht nur für die Gewöhnung und dann haben wir erst Daten, haben, wenn man eben genau sagt, die erste Nacht, die ist einfach anders wie alle anderen. Da muss man sich erst daran gewöhnen. Man muss aber auch sagen, aus dem Schlaflabor, selbst wenn man jetzt nicht genau so schläft wie zuhause oder so das Gefühl hat, auch, ich habe viel schlechter geschlafen, wie ich normalerweise schlafe. Die Sachen, wie eben schon angesprochen wurde, Atem aussetzen, Beinbewegungen, abnorme Sachen, die im Schlaf passieren, die würde man mit hoher Sicherheit auch in so einer Nacht sehen. Ja. Und was man auch muss wissen ist, manchmal ist eben auch so der Eindruck und das, was man objektiv kann messen und, oder der Unterschied zwischen dem auch spannend. Also gerade bei Insomnie-Patientinnen und Patienten kann es manchmal passieren, dass sie sagen, ich habe so schlecht geschlafen, ich bin die ganze Nacht wie der Kollege wach gelegen eigentlich. Ja, oder habe sehr, sehr lange zum Einschlafen gebraucht. Und wenn man dann den objektiv gemessenen Schlaf anschaut, dann ist der eigentlich ganz okay. Es gibt also keinen Zusammenhang eigentlich zwischen dem, was man spürt und dem, was objektiv gemessen worden ist. Und das kann eben auch, oder ist manchmal auch charakteristisch für eine Insomnie, dass das eben nicht zusammenpasst. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man Insomnie subjektiv diagnostiziert. Also der ärztliche Kollege hat es gesagt, das, was man spürt, ist immer wahr.
Ja, es startet eigentlich über den Daten, die man misst, ist sein eigenes Empfinden,
und das Wichtigste. Genau, und es kann dann aber manchmal trotzdem für Patientinnen und Patienten beruhigend sein, zu wissen, mit meinem Schlaf ist so im Großen und Ganzen ist es aber eigentlich in Ordnung. Und da drohen jetzt nicht mega krasse gesundheitliche Konsequenzen, weil ich schlafe und ich kann vielleicht auch darauf vertrauen, dass mein Körper sich den Schlaf, den er braucht, um zu überleben, auch holt.
Vielleicht zum Schluss noch schnell als Takeaway so die wichtigsten Tipps für den guten Schlaf, für alle noch zum Aufschreiben für die nächste Nacht.
Also ich glaube, einen haben wir schon genannt, für warme Füße sorgen. Also wenn man warme Dusche noch am Abend nimmt oder auch eine Bettflasche mit ins Bett nimmt oder so, dann kann das guten Schlaf fördern. Der zweite Tipp wäre, dass man erst ins Bett geht, wenn man wirklich müde ist und nicht, weil es irgendeine bestimmte Uhrzeit ist. Weil wenn man nicht müde ist, dann ist es einfach sehr schwierig zum Einschlafen. Wenn man nicht einschlafen kann, dann sollte man wieder aufstehen und eben nicht im Bett auf den Schlaf warten. Man sollte wirklich das Bett nur zum Schlafen und miteinander schlafen nutzen. Das wären so drei Tipps. Und ich glaube auch, was wir häufig machen, ist, wenn man über den Schlaf redet, dann fragen wir uns, was kann ich am Abend machen, was kann ich in der Nacht machen? Also so unmittelbar vor dem Schlafen. Aber eigentlich muss man sagen, guter Schlaf beginnt schon am Tag. Und zwar mit ausreichend Tageslicht und ausreichend Bewegung und auch immer wieder Pause, so ein bisschen Entspannungsinseln, wo man einfach das Anspannungsniveau ein bisschen reduzieren kann. Vielleicht mit einem kurzen Spaziergang, mit einer kurzen Achtsamkeitsübung oder Atemübung, einfach mal ein bisschen kurz durchschnaufen. Mhm. Weil dann verhindert man, dass das Anspannungsniveau so hoch ansteigt, dass man dann am Abend nicht mehr runterkommen kann, und nicht gut einschlafen kann. Mhm.
Das heisst auch für alle Leute, die ein bisschen Einschlaf- oder Durchschlafprobleme haben, vielleicht sogar andere Insomnie leiden, es gibt eigentlich Hoffnung, man kann guten Schlaf lernen.
Man kann guten Schlaf lernen und genau gerade bei der Insomnie ist es eben die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie, die wir auch an der UPK Basel anbieten. Das ist auch nach der wissenschaftlichen Leitlinie Methode der Wahl und wir versuchen eben Patientinnen und Patienten zu helfen, wieder gut schlafen zu lernen.
Ein guter Schlaf macht am Schluss auch einen guten Tag. Das ist sehr, sehr etwas Wichtiges. Danke mal für Ihre Expertise und Ihren Besuch, Frau Blumen.
Ja, sehr gern. Hat mich gefreut.
In der nächsten Folge vom Durchblick, da reden wir über Tiere als Therapeuten. Also wie Ross, Hunde und Katzen für die Heilung können eingesetzt werden. Das dann in der nächsten Folge vom Durchblick. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.